unseres Herrn. Und so wie wir Wünsche haben, wissen wir, dass Jesus auch Wünsche hat. Aufgrund der Tatsache, dass wir geschaffen worden sind nach seinem Ebenbild. Von wo wissen wir denn, was sich der Herr wünscht? Aus dem Wort, ganz genau. Alles, was wir wissen müssen, finden wir im Wort. Und deshalb finden wir auch jeden einzelnen Wunsch, den Gott hat, den Jesus hat und den der Heilige Geist hat, finden wir im Wort. Und so möchte ich heute Abend einsteigen mit einem Wunsch, den Jesus äußert in seinem Wort. Und dazu möchte ich euch einladen im Epheserbrief, Kapitel 5. Und zwar lesen wir ab Vers 25. Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 25. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und für sich selbst hingegeben hat. Und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Bis hierher. Was für einen Wunsch vom Herrn können wir hier entdecken? Außerdem, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Jesus möchte, dass wir geheiligt sein sollen. Dass wir ihm gehören sollen. Das, ja. So, das fassen wir jetzt alles zusammen. Jeder Bräutigam hat ja so eine gewisse Vorstellung von seiner Braut, nicht wahr? In manchen Ländern ist es ja so die Sitte, dass der Bräutigam die Braut nicht sieht, erst wenn sie völlig gekleidet ist und so weiter. Und in manchen Ländern ist es ja sogar Sitte, dass der Bräutigam nicht teilhaben darf an dem Aussuchen des Kleides und des Schmuckes und so weiter, sondern dass das für ihn die völlige Überraschung wird. Und dann weiß ich manchmal nicht, ob das so nach dem Geschmack des Bräutigams immer ist. Weil jeder Mann hat ja auch einen Geschmack und stellt sich dann irgendwas halt vor. Und dann kann es natürlich einem manchmal so gehen, wie es uns gegangen ist. Als mein Mann mich geschmückt daherkommen sah, hat er einfach nur gelacht. Und in dem Moment wusste ich, irgendwas kann nicht stimmen. Weil angezogen hatte mich meine Schwiegermutter. Wir hatten zwar zusammen das Kleid ausgesucht mit meinem Mann und so weiter, aber dann ist in Chile eben so die Sitte, dass eben die Eltern oder eben meine Eltern waren nicht dabei, meine Schwiegermutter dann in dem Fall, mich kleidet und mich schmückt und ich eben in den Gottesdienstraum bringt, wo dann der Bräutigam wartet. Also Rowan war schon dort und ich kam dann später an, also ungefähr 5 Minuten, muss man dann später erst kommen, dass die Spannung steigt. Und wo ich sein Grinsen und sein Lachen gesehen habe, wusste ich, etwas ist nicht so ganz in Ordnung. Und weil ich auch keinen Spiegel hatte, um mich vorher anzusehen, habe ich gedacht, ja, dann ist mir es jetzt auch egal. Auf jeden Fall, es lag an meinem Kopfschmuck, hat er mir dann anschließend erklärt, nachdem die ganze Zeremonie vorbei war. Da sagt er zu mir, was sind denn die Hörner, was du da aufhast? Das Teil hätte so hingehört und meine Schwiegermutter hat es mir so hingemacht und dann war es zu lang und dann hat sie es einfach so hochgebunden. Und deshalb die Hörner. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Moment, wo er gelacht hat, gewusst, es kann irgendwas nicht sein. Ne? Und ich hoffe, dass es uns mit Jesus eines Tages nicht auch so geht, dass wenn wir vor den Herrn kommen, der Herr grinsen muss oder sonstiges, weil irgendwas halt nicht so richtig sitzt. Und dann habe ich noch eine Anekdote, eine wahre Begebenheit von einer Freundin von mir. Die hat sich auch das Brautkleid machen lassen. Und die Hochzeit war aber erst ein paar Monate später. In der Zwischenzeit war dann halt was passiert. Sie hat einfach ein bisschen zugenommen. Und als dann sie 6 Wochen vor der Hochzeit das Kleid nochmal anprobieren wollte Oh Schreck, hat sie nicht mehr in das tolle Kleid reingepasst. Und dann musste sie innerhalb von kürzester Zeit ganz zackig abnehmen, damit sie wieder in das Kleid passt. Wo war das Problem? Das Fleisch war zu dick geworden. Und das Problem sollten wir als Gemeinde nicht haben, dass uns die Kleidung, die der Herr vorbereitet für uns, nicht passt, weil unser Fleisch, also meine ich jetzt das, nicht dieses Fleisch, was wir mal verlassen werden, sondern unser fleischliches Handeln, zu dick ist und die Kleider der Gerechtigkeit uns nicht passen. Da merken wir, das ist eine ganz ernste Sache. Und Jesus hat hier seine Vorstellung über seine Braut. Und er sagt, er möchte, dass die Braut weder Flecken noch Runzeln oder etwas dergleichen habe. Was sind denn die Flecken? Sünde. Was sind denn die Runzeln? Ja. In unserem natürlichen Bereich, aufgrund wovon entstehen Runzeln? Sorgen, Sorgen, Sorgenfalten, sagt man ja sogar. Genau. Und das möchte der Herr nicht. Ihr Lieben, sich mit Sorgen herumschleppen, ist schlichtweg eine Sünde. Also, dann hat man eine Runzel und hat zugleich auch noch einen Fleck. Und deshalb ist der Herr in seinem Wort so ermutigend und sagt uns, werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Also dürfte unsere Stirn immer schön geglättet sein. Natürlich, wenn aufgrund des Alters mal eine Runzel dazukommt, das ist ja nicht das, was das Wort meint. Ja? Sondern diese Sorgenrunzeln oder etwas dergleichen. Das bedeutet, es könnte auch noch etwas anderes sein. Etwas, was uns schlichtweg verschmutzt, verunreinigt, das sollte nicht an uns zu finden sein. Sondern, wie sollen wir sein? Heilig und tadellos. Tadellos. Also, wenn man zu etwas sagt, tadellos, ja, also zum Beispiel, wenn man uns hier so dieses Pult anschaut, da muss man doch irgendeine Bemerkung loslassen und manche würden vielleicht sagen, tadellos, da ist alles ganz perfekt gemacht, alles ist wunderbar geschliffen, das heißt, wenn ich hier stehe und rede, kann ich unbesorgt hier so mit meinen Fingern hin und her machen, ich weiß, das ist so schön geschliffen, da kriege ich nicht auf einmal einen Spreißel rein, wie an anderen Rednerpulten das ruhig mal sein kann. Aber das ist einfach tadellos, da kann man nichts aussetzen, das ist einfach klasse. Und genau so stellt Jesus sich seine Braut vor, heilig und tadellos. Und wie wir da hinkommen, das wollen wir uns heute Abend zusammen anschauen. Und wer uns da alles dabei hilft, das wollen wir uns auch heute Abend anschauen. Weil alles, was der Herr von uns erwartet, sagt mal ehrlich, ist es eine Last oder ist es eine Freude? Ist es etwas Mühsames, mit Jesus zu gehen? Oder ist es etwas, was dir leicht fällt? Kommt auf den Tag drauf an. Leicht, es ist beides. Es macht Freude. Ja, ehrlich, also wir wollen ehrliche Antworten. Manchmal ist es auch eine Last. Manchmal ist es auch beschwerlich, wenn man sich wodurch kämpfen muss. Aber selbst in diesem allem sollte eine Leichtigkeit drinnen sein, weil der Herr gesagt hat, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also selbst wenn wir eine Last empfinden, die wir gerade tragen, zum Beispiel in der Fürbitte für jemand anderen, dann ist es ja wie eine Last. Mann, ich will, dass der unbedingt gerettet wird, ja? Und umso mehr du diesen Wunsch hast, umso mehr wird es für dich wie zu einer Last. Und damit gehst du dann zum Herrn. Aber diese Last darf dich nicht erdrücken, sodass du denkst, ich komme gar nicht mehr hoch. Sondern diese Last soll trotz Last leicht sein, weil wir sie beim Herrn ablegen dürfen. Du musst sie nicht selber schleppen, sondern du kannst sie beim Herrn abgeben. Weil ansonsten erdrückt es uns wirklich. Und Jesus hat noch nie gesagt, dass sein Evangelium schwer ist. Er hat immer gesagt, es ist leicht. Und hat für alle seinen Ausweg. Amen. Hat der Herr für alle seinen Ausweg? Er hat für alle seinen Ausweg. Hat der Herr für alle seinen Rat?
Ja.
Amen. Hat der Herr für alle seine Lösung?
Amen.
Amen. Der Herr hat für alles eine Lösung. Und deshalb habe ich auch vorhin im Gebet gesagt, Jesus ist genug. Stell dir vor, du wärst völlig allein irgendwo in der Pampa, in der Wüste. Und kein Mensch um dich herum. Zu wem kannst du dann gehen? Zu Jesus. Mit wem besprichst du deine Einsamkeit? Mit Jesus, ja sonst keiner da. Mit wem isst du zusammen? Ist ja keiner da. Mit wem schläfst du zusammen? ist der Herr. Wer ist dein Schutz und dein Schild? Der Herr, ist ja kein anderer da. Wer ist dein Ratgeber? Jesus, ist ja sonst keiner da. Und das ist der Zustand, in den der Herr uns eigentlich bringen möchte. Nicht die Einsamkeit, sondern diese Abhängigkeit zu ihm. Dann ist das Evangelium eine leichte Sache. Und jetzt, bevor ich jetzt weitermache mit dem Thema, wollen wir unsere Hausaufgaben aufgreifen. Hebräerbrief Kapitel 12. Also diejenigen, die heute Morgen nicht da waren, der Rest hat sich heute Nachmittag, denke ich doch mal, mit Kapitel 12 vom Hebräerbrief beschäftigt. Auf der einen Seite wollten wir herausarbeiten, was Gott tut. Auf der anderen Seite wollten wir herausarbeiten, was der Herr erwartet oder möchte, dass wir tun. Und dann sollte jeder sich noch eine Offenbarung vom Herrn erbitten. Amen. Und dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, um das hier gemeinsam zu besprechen. Deshalb möchte ich jetzt ganz schnell 5 Brüder zu mir bitten und 5 Schwestern. Freiwillig. Weil wenn ihr nicht freiwillig kommt, dann muss ich euch rufen. Weil ein Seminar, ihr Lieben, ein Seminar ist kein Monolog. Ein Seminar ist, damit wir gemeinsam was lernen. Haben wir heute Abend alle gestreckt. Manche müssen lernen zu reden, andere müssen lernen zu schweigen und ich möchte jetzt ein bisschen schweigen. Danke. Mit Zettel oder ohne Zettel? Ja, Volker, würdest du bitte kommen? Genau. John, würdest du bitte auch kommen? Und jetzt hätte ich noch gern 2 Brüder, die ich noch nicht kenne. Würdest du bitte kommen? Ralf, kommst du bitte auch? Ja, aber du bist dann nicht in meinem Einzugsgebiet. Sage ich jetzt mal so, ne? Tanja, würdest du bitte kommen? Wer möchte noch von den Schwestern freiwillig? Nicht, dass ich jetzt auf einmal... Barbara? Ursula? Kenne ich euch alle? Euch kenne ich alle. Wer möchte noch von den anderen Schwestern, die von etwas weiter her sind? Möchtest du bitte kommen? Super. Also, ihr kriegt jetzt die Chance, dass ihr zusammen der Mannschaft sagt, was der Herr tun möchte. Ihr kriegt die Chance, der Mannschaft zu sagen, was wir tun sollen. Alles nur aus diesem Kapitel 12, ja? Also, Volker sagt vielleicht 2 Dinge und dann gebt ihr so das Wort aneinander weiter. Das macht nichts, wenn mal was 2-mal kommt.
Also, der Herr züchtigt uns, weil er uns liebt. Und der.
Ja, genau. Das wäre vielleicht besser, dann machen wir die Kassette in Pause. Eben. Jetzt arbeiten wir anhand von diesem Kapitel noch ein bisschen weiter. Und ich möchte einsteigen mit diesem Vers, der Vers 10, der letzte Teil vom Vers 10. Da sagt Gott, er möchte, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Gottes ausgesprochener Wunsch. Gottes Wunsch ist es nicht, dass wir mit Flecken und Runzeln rumlaufen und gerade noch so irgendwann dann gerettet sind, sondern der Herr möchte von sich aus uns an seiner Heiligkeit teilhaftig werden lassen. Da sehen wir mal diese große Liebe Gottes, die ja so oft in der Schrift ausgedrückt wird, indem er uns teilhaben lässt an seiner göttlichen Natur. Und das beschreibt vor allem der erste Johannesbrief, wenn es heißt, er hat einen göttlichen Samen in uns hineingelegt. Weil Gott wusste, dass wir das alles von uns aus nicht schaffen werden, hat er alle Möglichkeiten geschaffen, die es nur gibt, damit es für uns Menschen auf Erden leicht wird. Er hat von seiner Natur, von seinem Wesen genommen und hat in uns hineingelegt. Er hat von seinem Geist genommen und hat in uns hineingelegt. Er legt ihn jetzt nicht mehr nur auf uns, sondern er legt ihn in uns, damit wir so völlig mit ihm verbunden sind. Weil Gott diesen großen Wunsch hat, dass wir als seine Kinder teilhaben an seiner göttlichen Natur. Und deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, heißt es dann zum Schluss im Vers 28. Alles Mögliche wird ja heutzutage erschüttert. Wenn wir die Zeitung lesen, jeden Tag wird irgendwas erschüttert. Entweder sind es Nationen, die durch Naturkatastrophen erschüttert werden, entweder sind es bestimmte Bereiche in einem Land, die erschüttert werden, entweder sind es die Finanzen eines Landes, die erschüttert werden. Überall wird alles Mögliche erschüttert. Und diese Erschütterung geht sogar so weit, dass ganze Gemeinden erschüttert werden. Und mit was für einem Ziel? Damit das Unerschütterliche letztendlich stehen bleibt. Und Gott sagt, das einzige Unerschütterliche, was es gibt, was ist das? Sein Reich. Sein Reich ist unerschütterlich. Und wenn Gott sagt, mein Reich ist unerschütterlich, dann bedeutet es, dass alles, was mit Gottes Reich zu tun hat, absolut feststeht und verlässlich ist. Und was macht denn alles Gottes Reich aus? Das sind diese Dinge, die hier teilweise aufgezählt werden. Kommt, ist noch viel mehr da inbegriffen. Aber allein schon, wenn wir uns an diesen Versen entlanghalten, was alles Gottes Reich ausmacht und unerschütterlich ist, das muss doch in uns eine Sicherheit produzieren und uns Sicherheit geben, sodass wir uns nicht immer hin und her geworfen fühlen in unserem Leben, sondern dass unsere Schritte fest werden. Und deshalb schreibt dieser Schreiber das hier auch so im Hebräerbrief und er sagt, wir sind nicht mehr gekommen zu einem Berg im Vers 18, so wie die damals im Alten Testament. Wir kommen nicht mehr zu einem Berg, wo es auf einmal tschuk, 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 blitzt und pa, 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 donnert und alle möglichen Erschrecken und jede Viecher krampfhaft weghalten vom Berg, weil wenn ein Huf diesen Berg antastet, dann ist die Kuh tot. Das war ja furchtbar für die, sodass sie zu Mose gesagt haben, geh du, red du für uns und sag du uns nachher. Weil wir haben Angst, wir haben Furcht, wir wollen diesem lebendigen Gott gar nicht begegnen. So wie damals ist es nicht mehr. Wir brauchen auch nicht mehr den Schall der Posaune, der von oben ertönte, damit wir uns dessen bewusst werden, wer Gott ist. Wir haben ganz andere Dinge, die uns zur Verfügung stehen. Und was sind die Dinge, die uns zur Verfügung stehen in Jesus? Da wird hier aufgezählt ein bisschen was. Wenn wir kommen, heißt es ab Vers 22, kommen wir zur Stadt des lebendigen Gottes. Auch wenn wir hier zusammen sind, da sitzen nicht nur wir hier. Da sitzen nicht nur wir hier. Dieser Raum ist eigentlich ganz voll. Ja, und das ist uns oft nicht bewusst. Hier sind noch viel mehr Wesen außer uns, den Sichtbaren. Wir kommen in diesem Bewusstsein, dass wir zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem kommen, zu Myriaden, also Tausenden und Abertausenden von Engeln und zu dieser Festversammlung. Ihr Lieben, ein Fest, auf ein Fest gehst du doch nicht so. Mal sehen, was die mir da tun, ja, mit Furcht und Zittern. Hoffentlich spricht keiner mich an, ja. Und der das Fest veranstaltet, hoffentlich guckt er nicht so genau auf meine Klamotten, ja. Nein, auf ein Fest kommt man ganz entspannt. Man richtet sich her, ne. Man will ja auch nicht irgendwie stinkig daherkommen oder sonst irgendwie ungebührlich, unpassend. Man richtet sich her und kommt einfach in der Erwartung, einfach mit Freude im Herzen, weil man einfach an einem Fest teilhaben darf. Und in dieser Festhaltung lädt Gott uns ein, in seine Gegenwart zu kommen, mit den Engeln um uns herum. Und dann noch kommen wir zu der Gemeinde der Erstgeborenen, was wir jetzt schon mehrmals gehört haben, die in den Himmel angeschrieben sind. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben. Wir sitzen zwar hier unten auf Erden, aber im geistlichen Bereich sind wir direkt verbunden mit dem Himmel. Wir denken das oft so getrennt, hier unten so schön die Erde und dann der Bereich, wo sich die Flugzeuge bewegen und dann noch der andere unsichtbare Bereich, wo die Dämonen sich bewegen und dann kommt der zweite Himmel und dann kommt der dritte Himmel und irgendwo ganz weit oben, dann ist dann Gott, nicht wahr? So eine Vorstellung haben wir manchmal, aber das ist gar nicht so. Die Bibel sagt nie, dass eins über dem anderen ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es wird nirgends gesagt, sondern es wird nur gesagt, es gibt mehrere. Aber wo die genau sind, das können wir uns als Menschen nicht genau vorstellen, aber das kann gut sein, dass sich das verknüpft. Und wenn Paulus sogar sagt, wir sitzen an himmlischen Örtern, also wo sitzt ihr denn? Wir sitzen an himmlischen Örtern. Ist denn in Oberböhringen jetzt auf einmal der himmlische Ort? Ja. Paulus sagt, wir sitzen an himmlischen Örtern und von dort aus, was machen wir von dort aus? Regieren wir, von dort aus regieren wir. Warum? Weil wir diese Sicherheit haben, Gott der Vater ist mit uns, Gott, Jesus der Sohn ist mit uns, der Heilige Geist ist mit uns, die ganzen Erstgeborenen sind auch schon da, selbst die verstorben sind, die sind alle schon da, die warten nur, bis wir endlich soweit sind hier unten. Ja? Und die warten alle auf den Tag, wo der Vater sagt, so jetzt ist der Tag gekommen. Und diese ganze Welt umgibt uns. Das sagt die Bibel. Wir kommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wer sind die? Wir sehen ja hier zweierlei Sorten. Wir haben einerseits die Erstgeborenen, die Gemeinde der Erstgeborenen, und dann wird noch von einer Versammlung geredet, die Geister der vollendeten Gerechten. Ganz genau. Die Gerechten werden ja immer die vom alten Bund genannt. Aus Glauben wurde der Abraham gerecht und der gerechte Noah und der gerechte Hiob. Und das sind die Gerechten, die aus Glauben die Verheißung nicht erlangt haben, weil die war noch verborgen, so wie wir gestern gehört haben. Und Gott hat sich vorgenommen, dass die nicht vollendet werden, bis wir nicht auch so weit sind. Und deshalb müssen die warten. Das ist unglaublich. Die ganzen Leute des alten Bundes, die Gerechten, müssen warten, bis die Erstgeburt so weit ist. Das muss man sich mal überlegen, was für einen Stand Gott uns da wirklich gibt. Weil wir haben einen viel besseren Bund wie sie. Einen viel besseren Bund. Und hier heißt es, das Blut von Jesus spricht viel besser wie das Blut Abels. Und wie oft, wenn die Bibel so diesen Vergleich macht zwischen altem Bund und neuem Bund, da wird gesagt, das Alte war alles recht und gut, aber es ist kein Vergleich zu dem Neuen, was wir in Jesus Christus haben. Es ist gar kein Vergleich. Und deshalb sind sie nur, sagen wir es mal, die Gerechten. Aber wir sind die Erstgeborenen. Bei ihnen war der Heilige Geist nur präsent über ihnen und hat gewirkt, aber bei uns ist er in uns. Und diese beiden wird Gott eines Tages dann vereinigen, dann an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und dann werden wir eine Herde sein. Und wir kommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und wir kommen zu diesem Blut Jesu, das besser redet wie das Blut Abels. Und deshalb heißt es, seht nun zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Weil unsere Versammlung sich nicht nur auf das Sichtbare beschränkt, sondern in unserer Versammlung ist noch viel mehr dabei. Und das ist auch der Grund, warum es im Vers 14 heißt, jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Aus dem Grund müssen wir Frieden halten untereinander. Und deshalb ist Gott so wütend, wenn er sieht, dass unter uns Streitigkeiten sind. Weil dann merkt Gott, dass es uns noch nicht bewusst ist, in was für einer Gemeinschaft wir leben. Wenn Streitigkeiten unter euch sind, schreibt Paulus an die Korinther. Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, wenn ihr euch beißt und fresst, sagt Paulus. Wenn das alles unter euch ist, dann habt ihr noch nichts begriffen. Und zu den Galatern sagt er, ihr lieben Galater, wer hat euch denn verzaubert, dass ihr wieder zurückfallt unter das Gesetz? Jetzt habt ihr euch Christus rausgeholt und jetzt wollt ihr euch wieder zurückbegeben unter das Gesetz. Wer hat euch denn verzaubert? Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, der euch verführt, der möge zerfallen. In Spanisch wird da ein ganz besonderes Wort gebraucht, der möge sich selbst zerstückeln. Da sieht man mal den Eifer, den Paulus hatte für die Gemeinde. Und diesen Eifer sehen wir auch hier in diesem Vers. Schaut nun zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Gott ist es absolut ernst, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb kommt diese Anweisung an uns im Vers 14. Barbara hat gelesen in ihrer Übersetzung, sucht den Frieden mit allen. In meiner Bibel steht, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung. Was heißt denn etwas nachjagen? Das ist nicht nur jetzt etwas suchen, was mir verloren gegangen ist, das ist auch ein Aspekt. Aber wenn ich etwas nachjage, dann ist das ein ganz anderer Wunsch in mir. Ich will das Reh haben, ja? Und ich setze alles dran, ich jag durch den Wald, ich habe es gesehen, hinter der nächsten Böschung hockt es. Ich will unbedingt mein Wild haben, ich will es jagen, ja? Und dann, selbst wenn ich nicht so gut reiten kann, aber allein weil ich das will, hopfe ich auf das Pferd und jag dem nach. Und das ist die Haltung, die wir haben sollten. Wenn ich merke, mit irgendeinem bin ich nicht im Frieden, dann erwartet Gott von mir, dass ich dem Frieden wieder nachjage. Da kommt eine Aktion in mir heraus. Da erwartet Gott von mir, dass ich handle. Und das betrifft auch die Heiligung. Wir sollen dem Frieden nachjagen mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist eine ganz ernste Sache. Wenn wir kein heiliges Leben führen, werden wir schlichtweg den Herrn nicht schauen. Und das wäre sehr traurig, findet ihr nicht? Da hat man sich angestrengt das ganze Leben, meinen wir, dass wir zum Schluss gesagt bekommen, kannst den Herrn nicht schauen. Ja, das wäre allerhand. Und deshalb warnt uns das Wort oder weist das Wort uns darauf hin und sagt, jag dem Frieden nach, jag der Heiligung nach und achte darauf, dass du die Gnade nicht verpasst. Achte darauf, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprost, weil das macht nicht nur dich bitter, sondern es verunreinigt die anderen. Und wie wird der andere verunreinigt, wenn ich eine Wurzel der Bitterkeit habe? Und wie streue ich Gift? Ganz genau. Weil wenn ich nämlich bitter bin in meinem Herzen, dann muss ich das ja irgendeinem sagen. Nicht wahr? Und dann suche ich mir irgendein Opfer. Das sehe ich natürlich nicht so. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass irgendeiner weiß, was der mir getan hat. Ja? Und dann erzähle ich es der Sabine. Und dann merke ich, ich habe das immer noch nicht los. Die hat nicht richtig für mich gebetet. Ich sage es auch nochmal der Heiderose. Heiderose soll jetzt auch nochmal für mich beten. Und ich erzähle das Ganze nochmal. Ja, und dann hat Heiderose für mich gebetet. Und dann denke ich, ich gehe jetzt zum Gerd. Diese Frauen kriegen nichts hin. Jetzt muss da ein Mann mal für mich beten. Und dann erzähle ich es noch dem Gerd. Und dann denke ich, nee, jetzt gehe ich zu meinem Ältesten. Und dann gehe ich zum John. Und erzähle es auch noch dem John. Und so verbreite ich meine Bitterkeit, anstatt dass ich zum Herrn gehe und die Sache bei ihm ablege. Anstatt dass ich zu der betreffenden Person gehe und es mit der betreffenden Person regle. Dazu hat Jesus ja gesagt, wir sollen einander vergeben. Amen. So wie der Herr uns vergeben hat. Damit solche Dinge nicht die vielen verunreinigen. Also ich möchte nicht dann schuld sein, wenn du ein beflecktes Kleid hast. Oder möchtest du schuld sein, dass die anderen ein beflecktes Kleid haben? Daran zeigt sich die Liebe, die wir zueinander haben, wenn wir aufeinander achten, dass wir uns nicht gegenseitig mit Dreck bewerfen, ihr Lieben. Und deshalb ist es hier ganz wichtig, dass nicht irgendeine Wurzel aufsprost, weil dann ist man selber erstmal unruhig und viele werden verunreinigt. Und wenn wir das andere nochmals von da unten aufgreifen, wenn wir das so lesen, was entsteht da in euch? Das mit der Gemeinschaft, wenn wir zu Gott kommen, zu Jesus, zum Blut, das redet, zu den Engeln, zu der Versammlung der Erstgeborenen. Was empfindet ihr da, wenn ihr euch das mal so vor Augen malt? Ist es dann, wenn ich zum Gottesdienst komme, naja, mal sehen, was heute geboten wird? Oder? Gottesfurcht, ja. Erweckung, ja. Da wird uns mal bewusst, in welcher Gemeinschaft wir sind und es sollte Gottesfurcht in uns auslösen. Wenn ich weiß, Gott ist gegenwärtig, also dann möchte ich doch überall darauf achten, wie ich mit meinem anderen umgehe. Und Gott ist nicht nur gegenwärtig, wenn wir hier zusammensitzen, Gott ist auch gegenwärtig, wenn wir zusammen essen. Gott ist auch gegenwärtig, wenn die Geschwister zusammen in der Küche spülen. Gott ist überall gegenwärtig. Gott ist in unseren Häusern gegenwärtig. Amen. Es wäre schade, wenn es nicht so ist, weil dann wären wir keine Kinder Gottes. Weil überall, wo ein Kind Gottes wohnt, da ist Gott gegenwärtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unseren Umgang miteinander achten, damit wir das hier nicht stören, dass wir Gott nicht betrüben. In einer Bibelstelle heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, der in euch ist. Dadurch wird der Heilige Geist betrübt. Manchmal denken wir, der Heilige Geist wird nur betrübt, wenn ich ganz grob sündige oder so. Oder wenn ich beschließe, ich bete jetzt eine Woche lang nicht in Sprachen, und weil ich es jetzt nicht gemacht habe, jetzt habe ich ihn betrübt, jetzt muss ich mich geschwind bei ihm entschuldigen. So wie man sich halt geschwind mal bei einem Freund entschuldigt, ja. Nein, Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Verzehrendes Feuer steht ganz unten im letzten Vers. Und so in diesem Bewusstsein, in dieser Ehrfurcht, in dieser Ehrerbietung sollten wir auch kommen, wenn wir zusammen sind und zum Gottesdienst zusammenfinden. Es ist eine Sache, wenn ich mit John so flapsig als Freund umgehe, ja, und naja, jetzt hat man sich halt mal was angetan oder geschwind, dann war ein Missverständnis da, okay, dann umarmt man sich geschwind und dann ist die Sache geregelt. Aber bei Gott geht das nicht. Bei Gott geht das nicht so einfach. Zumindest für mich ist das nicht so, nicht dasselbige. Wenn ich jetzt mit John wieder was in Ordnung bringe, weil wir Freunde sind, mit Gott bin ich auch Freund, aber das ist nochmal was ganz was anderes. Wenn ich euch erzählen sollte, etwas über den John, wäre das ganz leicht, aber angenommen, ich wäre der Freund von unserer Bundeskanzlerin, dann würde ich schon ganz anders über sie dann sprechen, ja, weil das einfach eine ehrerbietendere, sage ich jetzt mal, Beziehung wäre. Ja? Und so ist es mit Gott genauso. Ich kann mit Gott nicht so flapsig umgehen wie mit irgendeinem irdischen Freund. Sondern Gott ist zwar mein Vater, er ist mein Freund, mein liebender Vater, er liebt mich über alles. Das ist alles recht und gut, aber Gott ist auch unser Richter. Gott ist auch unser verzehrendes Feuer. Gott wird eines Tages für jeden von uns ein Gericht aussprechen über dem, wie wir gelebt haben. Und diesen Aspekt vergessen wir manchmal. Und deshalb geht es so flapsig in manchen Gottesdiensten dann zu. Und das ist nicht in Ordnung. Da ist es notwendig, dass wir wieder Ehrfurcht in unser Leben aufnehmen können und es auch an unsere Kinder weitergeben. Weil wenn wir ein bisschen die Jugend von heute uns anschauen, nicht jetzt Gott betreffend, sondern nur mal die Eltern betreffend. Und wenn wir mal zurückdenken, als wir noch Kinder waren, waren wir respektvoller unseren Eltern gegenüber wie die heutigen Kinder? Gell? Das waren wir. Ich sag meinen Kindern, also wir haben 5 Kinder, für die das noch nicht wissen. Ich sag meinen Kindern oft, du, das hätte ich mich niemals getraut, meiner Mutter zu sagen. Oder zu den Jungs, das hätte ich mich nie getraut, zu meinem Papa zu sagen. Das geht einfach nicht und da muss man Grenzen aufzeigen. Und wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, dann können wir die Gemeinde der Zukunft vergessen, weil dann wird sich keiner mehr respektieren. Dann ist halt Gott irgendwann so der Kumpel, dann sagt man nicht mehr Hallo Vater oder Papa, dann sagt man dann Hi Dad oder so. Ja? Ja, weil dann Gott so auf diese Kumpelebene heruntergezogen wird. Und ihr Lieben, das sollte nicht so sein, weil wenn wir in der ganzen Schrift sehen wir, wenn Leute zu Gott gekommen sind, war es immer mit Ehrerbietung. Nicht einmal Jesus hat flapsig vom Vater gesprochen. Und er hätte es sich ja vielleicht erlauben dürfen. Aber nicht mal Jesus ist flapsig mit dem Vater umgegangen. Im Gegenteil, Jesus hat beständig den Vater geehrt. Er hat beständig den Vater erhoben. Er war beständig dem Vater gehorsam. Und das ist dieser Bereich, den wir wieder ergreifen dürfen für unser Leben. Und das hat alles mit diesem Kapitel ein bisschen was zu tun. Und das brauchen wir, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wenn ihr an die Offenbarung denkt, was sagen denn die Engel, die um den Thron Gottes herum sind? Heilig, heilig, heilig. Die sagen nicht was anderes. Gerecht, gerecht, gerecht. Oder klasse, klasse, klasse. Die sagen immer nur dasselbe. Heilig, heilig, heilig. Und wenn wir die ganze Anbetung lesen, wie die im Himmel gehalten wird, da ist einfach eine Ehrfurcht vorhanden. Und wenn wir im Lobpreis zusammenkommen, darf das ruhig von dieser Atmosphäre auch geprägt werden. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wir sind zusammen im Geist und wir sind im Geist zusammen mit sämtlichen Heiligen auf der ganzen Welt und mit der Festversammlung in den Himmeln und mit Gott dem Vater und mit Jesus und mit seinem Blut und der Heilige Geist in uns. Das ist so ein großer Schatz, den wir haben, das kann man in Worte gar nicht fassen. Und mit einem Schatz muss man gebührlich umgehen. Seid ihr nicht auch der Meinung? Man kann einen Schatz nicht einfach überall liegen lassen und ihn wiederholen und ihn mal abstauben und so Sachen. Nein, mit einem Schatz geht man ganz anders um. Wenn du ein ganz besonderes Schmuckstück hast oder irgendeine besondere Pflanze, die dir ganz wertvoll ist, da gehst du damit ganz anders um, wie mit so einem Kaktus, den dir dein Mann zum Geburtstag geschenkt hat. Ja? Da merken wir doch schon in unserem Zwischenmenschlichen, geben wir manchen Dingen eine ganz andere Bedeutung. um wie viel mehr sollten wir das bei unserem Gott tun? Amen. Und Gott möchte eben uns teilhaben lassen an seiner Heiligkeit. Und wenn ihr gemerkt habt, wo ist jetzt, ach, das war im Epheserbrief, da ist mir nämlich vorher noch mal was aufgefallen. In den Versen, die wir ganz zuerst gelesen hatten, da heißt es im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Was bedeutet denn das, dieser Satz? Jesus möchte die Gemeinde für sich selbst wie darstellen? Verherrlicht. Das bedeutet, die Herrlichkeit Gottes möchte Jesus, dass sie wo ist? In der Gemeinde. Wir sollen teilhaben an seiner Herrlichkeit. Dass wenn der Vater uns sieht, dass er nur eins sagen kann, herrlich. Herrlich. Dass er zu denen, die da um ihn herum sind, den Engeln oder was weiß ich, sagen kann, guck mal, wie herrlich die sind. Ja? Und das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Uns zu heiligen, damit wir herrlich sind. Wenn etwas ganz klasse ist, sagen wir ja auch herrlich. Wie war dein Urlaub? Ach, einfach herrlich. Ja? Einfach herrlich. Und genau so wünscht sich Jesus, dass wir für ihn sein sollen. Einfach herrlich. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, da sagt der Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und was ist mit diesem völlig gemeint, erklärt er in diesem selben Vers, Geist, Seele und Leib, damit wir untadelig bewahrt werden, bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Untadelig sollen wir bewahrt werden, und zwar völlig. Unser Leib, wie soll unser Leib sein? Untadelig. Das bedeutet, mein Leib kann nicht machen, was er will. Mein Leib muss sich halten an die Regeln, die das Wort Gottes meinem Leib gibt. Das bedeutet, mein Leib kann nicht so viel essen, wie er will. Mein Leib darf nicht sich hinbewegen, wohin er will. Er darf nicht in ungebührliche Gaststätten gehen. Er darf auf keinen Fall in der Diskothek rumtanzen, mein Leib. Und solange lasse ich meinen Geist draußen stehen, das geht alles nicht. Ich muss auch gucken, wie ich meinen Leib kleide. Mein Leib darf auch nicht allen gezeigt werden. Das sagt uns Paulus auch und Petrus, wie sich die Frauen zu kleiden haben. Wir müssen einfach auch mit unserem Äußeren Gott ehren. Was ist noch? Das war jetzt unser Leib, ganz kurz nur angeführt, unser Geist soll untadelig sein. Was heißt das nun, unser Geist soll untadelig sein?
Weg vom
Fernsehen. Ja, zum Beispiel. Also das würde ich jetzt lieber in den Bereich der Seele reinnehmen. Wenn wir auf diesem geistlichen Bereich bleiben, mit wen anerkenne ich als meinen einzigen Gott und Herrn? Im geistlichen Bereich? Jesus. Wer ist meine geistliche Autorität? Es ist der Vater im Himmel. Ich kann keine Götzen haben neben ihm. Das, in diesem geistlichen Bereich kann ich keinen anderen anbeten. Nur ihn. Das bedeutet, dass ich meinen Geist untadelig bewahre, dass da nichts rankommt. Und jetzt in unserer Seele, was befindet sich in unserer Seele? Verstand, Wille, Gefühl. Mein Verstand muss geheiligt sein. Mein Verstand darf nicht denken, was er will. Ja? Er darf sich nicht beschäftigen mit den Dingen, die er will. Zum Beispiel ungebührlich glotzen. Ja? Und damit meinen Verstand füllen, dass ich nachts schon gar nicht mehr schlafen kann, vor lauter, was ich gesehen habe. Mein Wille. Haben wir denn noch einen eigenen Willen, ihr Lieben? Ja, jetzt müssen wir uns einig werden. Ja, genau. Wir haben zwar noch unseren eigenen Willen, aber wir sollten unseren eigenen Willen dem Willen des Herrn unterordnen. So wie wer es uns vorgelebt hat? Jesus. Genau, dein Wille geschehe. Deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Und das sollten wir uns auch manchmal morgens sagen. Hallo. Ja, zu deinem Mann oder zu dir selber, wenn du keinen hast. Sagst du, guten Morgen. Ja, Jesus, ich bin heute aufgestanden, um deinen Willen zu tun. Und meinen Willen will ich heute nicht durchsetzen. Und wenn ich so weit bin, dass ich es trotzdem machen möchte, Heiliger Geist, weis mich bitte darauf hin. Unseren eigenen Willen unterordnen, damit er nicht sündigt. Und unsere Gefühle, die schlagen uns oft ein Schnippchen. Ne? Unsere, was ich mir denke, was ich empfinde und so weiter. Da empfinden wir ja oft manche Dinge, die nicht so ganz real sind. Ja? Ich habe so das Empfinden, der Heiko, der guckt mich schon die ganze Zeit ganz komisch an. Aber wahrscheinlich ist er nur ganz konzentriert auf das Wort. Und schon habe ich gedacht, dem passt heute meine Botschaft nicht. Ja? Jetzt bin ich mit ihm sauer. Da schlagen uns unsere Gefühle manchmal ein Schnäppchen oder ein Schnippchen. Und dann müssen wir auch unsere Gefühle heiligen. Ihnen nicht erlauben, in fremde Gebiete einzudringen, wenn wir jetzt mal von der Ehe ausgehen. Ja? Mein Gefühl als Frau, wem gehört es? Meinem Mann. Da heißt für jemand anders kein Platz mehr dann. Ja? Und wenn mein Gefühl mir auf einmal was anderes sagt, was ist dann? Dann, ja genau, dann muss ich dieses Gefühl töten. Weil das kommt dann aus meinem Fleisch. Und alles, was aus dem Fleisch kommt, muss sterben. Jetzt lesen wir nun, wenn Jesus seine Jünger lehrt zu beten. Was hat er sie denn beten gelehrt? Vater unser im Himmel. So, jetzt hier bleiben wir stehen. Geheiligt werde dein Name. Ja, ist denn der Name des Vaters nicht heilig? Für manche Leute nicht. Genau, was bedeutet denn das? Geheiligt werde dein Name. Genau, geehrt werde dein Name. Was hast du gesagt, Peter? Mit Ehrfurcht. Möge mit dem Namen des Herrn umgegangen werden. Man kann ihn nicht missbrauchen. Das ist genau die kurze Zusammenfassung. Man kann den Namen des Herrn nicht zu irgendwelchen Dingen nehmen, außer das, was uns die Schrift sagt. So kann ich auch nicht mit einem Auto auf einmal kochen wollen. Das geht nicht. Ja? Das wäre ein Missbrauch von einem Auto. Ja? Und so können wir den Namen des Herrn nicht für Dinge gebrauchen, die sich nicht gebühren. Und deshalb lehrt Jesus und sagt, den Namen des Herrn müssen wir richtig gebrauchen. Und den Namen des Herrn heilig halten in unserer Mitte. Und dazu sollen wir uns dann auch noch heiligen. Und was ich ganz besonders interessant finde, Jesus hat im Johannesevangelium 17 ja gebetet. Und in diesem Gebet betet er und sagt, Vater, ich heilige mich für Sie. Ist der Satz schon mal aufgefallen? Ich heilige mich für Sie, die an mich glauben und für alle, die noch dazukommen werden. Ja, wieso musste denn Jesus sich heiligen? Hat Jesus denn gesündigt? Wie hat denn Jesus das gemacht? Wenn Jesus sagt, ich heilige mich für Sie, wie hat er das denn praktisch ausgelebt? Durch Wort und Tat. Er hat den Vater gezeigt. Er hat sich völlig abgesondert. Er hat sich in nichts reinziehen lassen. Jesus, sich heiligen bedeutet sich absondern. Nicht mitmachen in der Sünde. Das bedeutet sich heiligen. Und Jesus sagt, ich heilige mich für Sie. Da sehen wir mal, meine Heiligung bekommt einen ganz anderen Aspekt. Ich suche nicht heilig und heilig und heiliger zu werden wegen mir, sondern wegen dir und wegen dir. Jesus sagt, ich heilige mich für Sie, damit Sie gesegnet werden dadurch, dass ich mich heilige. Weil wenn ich mich heilige, wer ist denn gesegnet? Also ganz praktisch mal gedacht. Ich bin gesegnet, wer ist noch gesegnet? Mein Mann ist gesegnet, meine Kinder sind gesegnet, meine Gemeinde ist gesegnet, jeder, mit dem ich Umgang habe, ist gesegnet. Weil an mir Jesus dann sichtbar wird. Das bedeutet, ich heilige mich nicht nur für mich, sondern ich heilige mich auch für euch. Und darin drückt sich die Liebe Jesu aus. Wenn er sagt, ich heilige mich für sie, ich sondere mich ab für sie. Und der Zustand der Jünger war ja nicht immer so klasse, dass Jesus sagen hätte können, also für die lohnt es sich wirklich. Ja? Also für so eine klasse Jüngerschaft, die ich hier zusammen habe, lohnt es sich, sich zu heiligen. Nein. Es hätte sich für keinen von uns gelohnt, also wegen keinem von uns hätte sich's richtig gelohnt, weil wir waren alle verstrickt in unseren Sünden und Vergehen. Aber Gottes Liebe zu uns war dermaßen groß, dass er seinen Sohn gab, der sich für uns geheiligt hat, damit wir teilhaben können an seinem Leben. Und bevor zuständig für meine Heiligung, Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist und ich. Das ist doch entspannend, dass ihr nicht zuständig seid für meine Heiligung, findet ihr nicht? Dass ich eines Tages nicht sagen kann, die Conny ist schuld, ja? Oder die Gabe ist schuld. Nein, für meine Heiligung sind vier Personen zuständig. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und ich. Jetzt gebe ich euch geschwind ein paar Bibelverse. 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Jetzt schauen wir uns erstmals an, was der Vater macht. 1. Thessalonicher 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Er wird es tun. Wenn du je daran gezweifelt hast, dass Gott dich nicht heiligen wird, dann wirfst du diese Zweifel heute Abend weg. Hier steht, er wird es tun, weil es ist Gottes absolutes Bestreben, dich zu heiligen. Dein Vater möchte dich heiligen. Und Johannes 17, Vers 17. Da betet Jesus und sagt zum Vater, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir haben alle Gottes Wort. Und in dem Maße, wie wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, heiligt uns Gott der Vater automatisch. Automatisch. Wenn wir Gottes Kinder sind, werden wir geheiligt durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Hat denn Gott der Vater Jesus irgendeine Bitte jemals abgeschlagen? Was hat Jesus gesagt, als er vor dem Grab von Lazarus stand? Ich preise dich, Vater, denn ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Hat der Vater also dieses Gebet erhört? Als Jesus gebetet hat, heilige sie, das Gebet ist auch schon erhört. Also dürfen wir völlige Sicherheit haben, dass Gott, der Vater, an unserer Heiligung interessiert ist und er wird es auch tun. Amen. Sind wir glücklich drüber, dass Gott, der Vater, uns heiligen wird? Amen. Jesus macht auch mit. Epheserbrief Kapitel 5. Stellt euch mal vor, was das hier für ein gutes Team ist. Ne? Es durch keins zu übertreffen. Epheser 5, die Verse 25 und 26. Was wir vorhin gelesen haben, Christus hat die Gemeinde geliebt, sich für sie selbst hingegeben, um sie zu heiligen. Deshalb hat Jesus sich für uns als Gemeinde hingegeben, damit er uns heiligt und uns reinigt durch das Wasserbad im Wort. 1. Korinther 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11. Das sind manche von euch gewesen, Trunkenbolde, Räuber, Diebe und so weiter, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden. Wodurch? Durch den Namen des Herrn Jesus. Und durch den Geist unseres Gottes. Da sehen wir schon mal die Zusammenarbeit. Sowohl durch den Namen unseres Herrn Jesus, als auch durch den Geist unseres Gottes. Und im Kapitel 1 vom selben Korintherbrief, Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wir, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also wenn du jemand jemals angeben möchtest, hier kriegst du die Erlaubnis zum Angeben. Gib mit Jesus an, wo auch immer du hingehst. Erzähl den Leuten, was du für ein klasse Jesus hast. Was für einen herrlichen Erlöser. Einen, der aus dir Sünde einen heiligen Menschen gemacht hat. Und sag ihnen, die Heiligkeit des Papstes ist nicht so viel wert wie deine Heiligkeit. Weil die kommt von Menschen, aber deine Heiligkeit hat dir Gott zugesprochen. Amen. So wie jedes Kind Gottes geheiligt wird. Oder ist da ein Unterschied zwischen der Heiligkeit des Papstes und der, die ich habe? Wenn der Papst heilig ist, dann ist er nur so heilig wie ich. Amen. Weil wir sind alle gleich geheiligt. Es gibt keinen, der für sich beanspruchen kann, er ist heiliger wie ich. Weil ich bin reingewaschen durch dasselbe Blut von Jesus. Amen. Ich bin erkauft durch dasselbe Lamm Gottes. Ich bin durch denselben Namen Jesus Christus geheiligt. Es gibt also keinen, der beanspruchen kann, heiliger zu sein wie du und wie ich. Wir sind alle auf die gleiche Weise geheiligt worden, so wie wir errettet werden alle durch den einen Namen Jesus. Und Paulus ist ja ganz klasse, er sagt, jetzt gilt weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, nichts gilt mehr. Das Einzige, was gilt, ist die neue Schöpfung in Christus Jesus und die ist heilig. Und das macht uns doch glücklich. Also, der Vater heiligt uns, Jesus heiligt uns und der Heilige Geist haben wir ja gerade schon gelesen im Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 11. Wir lesen es nochmal, weil es so schön ist. 1. Korinther 6, Vers 11. Ihr seid gerechtfertigt, ihr seid geheiligt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes sind wir geheiligt worden. Und dann nehmen wir noch 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr, wie der Kreis sich immer wieder schließt, dass wir herrlich sind, dass wir durch Glauben errettet sind, gerechtfertigt sind, dass der Heilige Geist uns geheiligt hat durch den Glauben an die Wahrheit. Das ist dieser große Schatz, den wir haben als Gemeinde. Und es kann uns niemand rauben. Wer sagt, dass uns das niemand rauben kann? Der Römerbrief sagt uns das. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Gewalten, nichts und niemand wird uns jemals trennen können von dem, was Gott uns gegeben hat in Christus Jesus. Und wie bin jetzt ich an dem Ganzen beteiligt? Wenn jetzt der Vater das macht und Jesus das macht und der Heilige Geist, wieso muss denn ich dann noch was dazu tun? Ich muss glauben, was muss ich noch tun? Ganz genau. Was haben wir vorhin gelesen? Wem soll ich nachjagen? Frieden und der Heiligung, ganz genau. Also ich kann nicht jetzt mich passiv hinsetzen und sagen, jetzt habe ich halt gesündigt. Der Vater hat nichts getan. Jesus hat nichts getan, aber er kann mich ja jetzt noch reinigen. Der Heilige Geist hat mich auch nicht gewarnt. Also bin ich ja nicht schuld. Ja? Der Heilige Geist hätte mich auch warnen können. Aber er hat einfach zu leise gesprochen. Jetzt habe ich es halt gemacht. Ja? Der Vater hätte auch einen Engel schicken können. Mensch, wenn der Vater mir einen Engel geschickt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Ja? Aber jetzt kann ich ja immer noch zu Jesus gehen, der wäscht mich ja rein durch sein Blut. Ja? Und dann ist wieder alles in Butter. Nur eins hat man dann vergessen, dass das, was man gesät hat, auch ernten muss. Ja? Warum hat Paulus so viel gelitten, ihr Lieben, in seiner Berufung als Apostel? Weil Gott jetzt einfach so gewollt hat, dass er leidet, oder warum? Ja, das war der Grund. Gott hat gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Evangeliums willen. Warum? Weil Paulus davor mit Morddrohungen geschnaubt hat. Er war dabei, wenn viele Christen umgebracht worden sind. Und Paulus hat sich nicht ein einziges Mal beschwert. Wenn ihr merkt, wenn ihr die Paulusbriefe lest, er hat sich nicht ein einziges Mal beschwert bei Gott für das ganze Leiden aufgrund des Evangeliums. Weil Paulus war sehr gottesfürchtig. Und er wusste, ich war all das und jetzt in Jesus bin ich das all nicht mehr. Aber er musste ernten. Und wenn wir manchmal sündigen, leichtfertig, denken wir, naja, das regeln wir dann wieder durch das Blut des Lammes. Ja? Und dann denken wir, damit ist alles okay. Aber oft ist es nicht so. Dann wartet nämlich noch die Ernte auf uns. Und manchmal, wenn wir eben zu vieles Schmerz oder Leiden oder sonstiges ernten, oder Ablehnung, wenn du zu viel Ablehnung erntest oder zu viel Ungerechtigkeit, dann frag dich mal, ob du in deiner Vergangenheit Ablehnung gesät hast. Ob du in deiner Vergangenheit Ungerechtigkeit gesät hast, dann kannst du dankbar sein. Und umso schneller du das alles aberntest, umso schneller hast du Aussicht auf eine neue Ernte, wenn du jetzt in Liebe sähst. Wenn du jetzt in Freundlichkeit sähst, was wirst du dann ernten? Das, was man sät, das wird man auch ernten. Ganz genau. Also steht unsere Heiligkeit nichts mehr im Weg. Jetzt nehmen wir zum Schluss noch den 2. Korinthervers, 2. Korintherbrief, Kapitel 7, den Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wenn wir nun diese ganzen Verheißungen haben, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist mitarbeiten an meiner Heiligung, dann heißt es hier, so wollen wir uns reinigen. Jesus reinigt mich nicht automatisch. Gell? Wenn ich Reinigung haben möchte für meine Sünden, was muss ich tun? Dann muss ich Buße tun. Jesus wird nicht einfach kommen und mich wieder sauber pinseln. Wer wäscht die Kleider im Blut des Lammes? Was sagt die Offenbarung? sie sind gekommen, die ihre Kleider gewaschen haben. Jeder selber muss seine dreckigen Klamotten waschen. Das ist unser Teil der Verantwortung. Der Vater hat alles vorbereitet, damit es geschehen kann, aber ich muss auch aktiv mitarbeiten dabei. Und deshalb heißt es hier, wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung und so weiter, damit wir die Heiligkeit vollenden in der Gottesfurcht. Weil wenn wir, manche in den Versen heißt es ja, ihr seid heilig, ihr seid tadellos, ihr seid vollkommen. So sieht uns Gott der Vater. Er sieht uns schon vollkommen. Er sieht uns heilig. Das ist der Endzustand, in dem Gott der Vater uns jetzt schon sieht. Ist das nicht klasse? Gott sieht uns schon so, als ob wir fertig wären. Aber solange wir auf Erden sind, wissen wir, dass wir das noch vollenden müssen. Wir können nicht vorher ausbrechen. Und deshalb heißt es in einem der Bibelverse, wer aushat bis ans Ende, der wird errettet. Wir müssen praktisch bis ans Ende mitlaufen in diesem Weg der Heiligung, in diesem die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Und so wie der Heiko gerade gesagt hat, Gott wirkt in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und das ist eine große Entspannung. Wenn du manchmal nicht so die Lust hast darauf, dich jetzt zu heiligen, das finden wir ja oft bei den Jugendlichen, ne? Wir Älteren sind ja da schon mehr aus dem Schneider. Ne? Aber vielleicht so diese Jugendliche, die wollen ja nicht immer so sich heiligen lassen, wie wir uns das vorstellen, nicht wahr? Was können wir dann machen? Dann können wir beten, genau. Und Gott bitten, dass er in ihnen das Wollen schafft. Damit sie wollen. Wir können keinen zwingen, ihr Lieben. Wir können niemanden zur Erlösung zwingen. Auch wenn wir es uns noch so wünschen. Wir können auch niemanden in die Heiligung zwingen. Das wird niemals klappen. Wir können noch so sehr uns abkrampfen und reden und überreden und was auch immer. Es wird nicht funktionieren, bis jeder Einzelne nicht von Gott selber seine Offenbarung bekommt. Aber wir können beten, dass Gott sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schafft. Und wenn er es in uns schafft, kann er es in jedem anderen auch. Amen. So, jetzt hoffe ich, dass ihr glücklich seid. In diesem Bewusstsein, dass wir ein gutes Team sind, ja? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und du, ihr seid unübertrefflich. Es gibt kein besseres Viererteam, das gegen dich und diese anderen drei antreten könnte. Nicht mal die Sünde und nicht mal der Teufel kann es schaffen gegen diese vier. Wenn wir uns eins sind, dass ich heilig sein möchte, dann ist das automatisch so, dass ich es auch sein werde. Amen. So, lasst uns zum Schluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir in Jesu Namen für diese Sicherheit, die wir haben, Herr, dass du für uns das Beste möchtest. Und du möchtest, Herr, dass wir heilig und tadellos seien vor dir. Du möchtest uns teilhaben lassen an deiner Herrlichkeit. Du hast wirklich das Beste gegeben, Vater, was du hattest. Du hast uns Jesus gegeben, der für uns Erlösung und Heiligkeit und Gerechtigkeit geworden ist. Und du hast deinen Heiligen Geist in jeden Einzelnen von uns gegeben. Wir preisen dich darüber. Wir sind dir unendlich dankbar, Vater, dass du für uns all das getan hast, weil wir es wirklich nicht wert waren, Herr. Aber deine große Liebe hat dich bewegt, das nicht nur für uns zu tun, sondern für jeden Menschen auf Erden. Wir danken dir dafür, Herr. Und so bete ich, dass dieses Wissen und dieser Schatz, den wir haben, dass wir fähig werden, es an andere weiterzugeben, Herr. Dass noch viel mehr Menschen hineinfinden in diese Gnade, die du bereithältst für jeden. Ich danke dir dafür, Vater. Danke, dass du an unserer Heiligung nicht nur interessiert bist, sondern dass du uns verheißen hast, dass du uns heiligen wirst. Danke, Jesus, dass du dich für uns geheiligt hast, als du auf Erden warst. Du bist unser bestes Vorbild, Herr, und wir lieben dich deshalb. Danke, Geist Gottes, dass du in uns bist und dass du sowohl das Wollen als auch das Vollbringen in jedem von uns schaffst. Danke, Herr, dass du uns Kraft gibst, wenn wir kraftlos sind, dass du den Müden aufhilfst. Ich danke dir dafür, Herr. So bete ich, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, wenn wir jetzt auf unser Zimmer gehen, dass du unserem Schlaf segnest, damit jeder Einzelne zur Ruhe kommen kann, dass wir alles ablegen können bei dir, Herr, was uns umtreibt, und dass du für jeden von uns einfach eine gerade Bahn schaffst in diesen Tagen. Ich Ich bete, dass du sämtliche Fragen beantwortest, die in unseren Herzen sind. Dass du all unserer Not begegnest und dass jeder Einzelne auf die Weise berührt wird von dir, wie er es braucht. Ich danke dir, Vater. Danke, dass du uns auch züchtigst, weil wir deine Kinder sind. Danke, Herr, weil wir keine Bastarde sind, sondern deine Kinder. Wir danken dir dafür. Wir ehren dich und wir preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.